Einen schönen guten Abend. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, wenn ihr wisst, dass man zu so einem Tag wie heute, Karfreitag, predigen soll, sich vorbereitet. Also ich will euch ein bisschen so mitnehmen in die Geschichte, wie es mir ging. Da ich ja schon eigentlich so gute 2 Monate wusste, dass ich an diesem Karfreitag predigen sollte, natürlich sind alle Texte und alles schon ausgearbeitet, meine alten Predigten durchgewühlt und keine einzige passte. Dann habe ich gesagt, dann gehst du mal in Internet und gibst mal Jesus das Lamm ein. Und da kam da eine Antwort. Ich habe mich da reingeklickt und da steht, dieser Mann hat beschrieben, Jesus das Lamm aus der Perspektive von oben. Das traf mich wie ein Hammer. Jesus das Lamm aus einer Perspektive von oben. Ich habe immer Jesus das Lamm aus der Perspektive von unten geschaut. Ja, was wir so verbrochen haben, wie wir ihm gepeinigt haben, weil wir ihm die Türen nicht aufgemacht haben. Aber er hat gesagt, Moment, Leute, wir müssen mal Jesus das Lamm mal von oben schauen und nicht nur von unten. Und dieses Wort oder dieses Thema hat mich inspiriert. Ich begann zu schreiben und ich konnte nicht schreiben. Das ist in meiner Predigtreihe noch nie vorgekommen, dass ich eine Predigt nicht aufschreiben konnte. Von der Fülle, die hinter dieser Themen steht. Ich habe trotzdem aber einen Text gewählt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 18. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von euren nichtigen Wandeln nach der Väterweise, sondern mit einem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und jetzt ist der Text, von dem ich ausgehen werde. Er ist zwar auserwählt, außersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der immer verweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr glaubt und hofft zu Gott, Hoffnung zu Gott habt. Wir wollen heute mal aus anderer Perspektive schauen. Und mein erster Punkt ist, ich habe überlegt, wie kann es sein, dass Gott etwas erwählt, wo nichts steht? Wie kann das sozusagen Vorherige, wo wirklich noch nichts geplant war, aber Jesus war schon geplant, dass er als Lamm Gottes stirbt? Wie kann man diese beiden Dimensionen verbinden? Und es ist interessant, ich habe versucht nachzuvollziehen, aber es gibt bei Gott kein Plan B. Es gibt immer Plan A. Wie passt das? Das Himmlische und das Irdische zusammen. Ich habe nur eine einzige Antwort gefunden. Wisst ihr, wie sie heißt? Gott lebt in einer totalen Gegenwart. Er kennt keine Vergangenheit. Er kennt kein Morgen. Er kennt nur jetzt. Vor Grundlegung der Welt war er schon jetzt. Bei ihm war schon alles fertig. Als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, naja, so einen Gott habe ich in keiner Literatur gefunden. Und ihr könnt mir glauben, ich habe auch die muslimische Literatur studiert. Ich habe nachgeschaut, was in Gott denken sie denn? Und ich habe da nichts gefunden. Aber ich habe nur in einem Buch gefunden, dass Gott, unser Gott, in einer totalen Gegenwart lebt. Er ist komplett abwesend von gestern und von morgen. Wir leben manchmal in der Vergangenheit, manchmal auch jetzt und manchmal in der Zukunft. Das trifft ganz besonders, wisst ihr wen zu? Das trifft unseren Frauen zu. Wenn ich mit meinen Schwestern rede, denke ich, Moment, wo lebt sie denn jetzt? Und ich merke, sie lebt gleichzeitig in drei Positionen. Sie hat die Vergangenheit im Kopf, sie ist in der Gegenwart zu Hause und sie denkt schon an die Zukunft. Habt ihr nicht entdeckt? Ich habe schon oft entdeckt. Und ich habe gesagt, wie kann es sein? Aber es ist ein Fakt. Sie haben die Vergangenheit im Kopf, die Gegenwart planen sie und denken auch gleich in die Zukunft, was wird morgen sein. Besonders dann, wenn wir jetzt, wie bei uns jetzt, wir haben Besuch gekriegt. Unsere Kinder sind gekommen, ja, da war alles sofort da. Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft war auch schon geplant. Aber warum erzähle ich das? Aber wisst ihr, das ist genau, auf Gott trifft es nicht zu. Er ist immer jetzt. Und das ist das, was unser Text beschreibt. Ja, unser Text beschreibt, er war vor Grundlegung schon erwählt. Aber dann kam er zu der Zeit, die er festgelegt hat, in unsere Zeit. Ja. Und so erklärt sich im Prinzip, warum Gott kann im Prinzip komplett alles sofort planen. Nicht, dass er schon in Voraus alles weiß, nein, er ist eine totale Gegenwart. Er braucht keinen Plan B. Und dieses Plan B oder Plan A wurde von Anfang an Geschichte. Sobald wir Menschen von ihm abgewandert sind, begann die Geschichte der Erlösung fürs Lamm. Und schon im vierten Kapitel lesen wir, Abel bringt ein Opfer. Welches Opfer bringt er? Ein Lamm. Als ich diese Geschichte nachdachte, ich dachte, das kann ja wohl echt nicht sein. Wer hat Abel erzählt, dass er ein Lamm bringen sollte? Was steckt hinter diesem ganzen Aussage? Naja, ich habe da natürlich auch nachgeguckt, was die anderen so meinen. Die viele sind dazu gekommen und haben gesagt, naja, wisst ihr, Gott hat das ja schon vorgemacht. Ja, wann? Als er für die beiden, das heißt für Adam und Eva, die Kleider gemacht hat. Er hat ja das Lamm geschlachtet. Und könnte sein, dass Adam, also der Vater von Abel, ihm erzählt hat. Was ich nicht ganz glaube. Wisst ihr warum nicht? Weil hier steht, er geht zu seinen Schafen und er nimmt nichts Ex-Beliebiges. Dieses Wort, was dort beschrieben wird, eigentlich zeigt, dass er das Beste vom Besten ausgesucht hat. Und das beflügelt mich zu sagen, das kann nicht ganz stimmen, dass er nur vom Vater erfahren hat, dass man ein Schaf opfern sollte. In dieser Geschichte habe ich auch einfach den Eindruck, dass Abel, was er Abel jetzt hier tut, er ganz klar verstanden hat. für Sünde muss Blut vergossen werden. Das ist natürlich jetzt meine Interpretation. Aber wie soll man die Geschichte anders interpretieren als nur so? Man sieht doch offensichtlich, da ist ein Mensch, der begreift, ich sollte jetzt ein Opfer bringen und er bringt nicht irgendwas, sondern das Beste vom Besten und ein Lamm. Denn sein Bruder hat ja auch was gemacht, aber genau das Gegenteil. Seine Geschichte wird beschrieben, besonders diejenigen, die das Alte Testament in Original lesen, werden das noch deutlich herauslesen, aber auch aus unseren Übersetzungen kann man das auch herauslesen. Er ist einfach gegangen und das, was er gefunden hat, das hat er auch gebracht. Das heißt, er hat nichts angelegt und hat gar nicht verstanden, was er da macht. Und dieser schon. Und somit merke ich, dass schon in den Anfangskapiteln merke ich, die Geschichte des Lammes ist zu sehen. Ja? Da beginnt schon der erste Ausdruck, das Lamm Gottes. So bin ich ja schon in den zweiten Punkt. Gott wirklich verwirklicht seinen Plan. Er hat gesagt, Jesus wird das Lamm sein, das die Welt Sünde trägt. Die weitere Geschichte, die wir wirklich verfolgen, das ist schon im 22. Kapitel. Also als ich dieses 22. Kapitel nochmal las, habe ich gedacht, das kann wohl echt nicht sein. Hier wird ein Mensch geprüft auf eine Art und Weise, die sonst niemand geprüft war. Auch nicht mal Hiob. Hiob musste seine Geschichte annehmen. Es war schon schwer. Hier ist aber der Glaube praktisch. Glaubst du wirklich, dass ich ihm, deinen Sohn, die Verheißungen gegeben habe? Und dass ich in deinen Sohn die Verheißungen, die ich dir gegeben habe, erfüllt werde? Ja, dann opfere ihn. Das steht geschrieben. Opfere deinen Sohn, den du liebst. Wisst ihr, dass hier das Wort Liebe zum ersten Mal vorkommt in der Bibel? Als ich diesen Text las, habe ich gesagt, ja, hier wird der Glaube praktisch geprüft. Nicht Annahme. Komplett. Wenn du glaubst, dass ich dir gesagt habe und die Verheißungen werden erfüllt, dann geh hin und opfere deinen Sohn. Tja, natürlich kann ich mich nicht so richtig hineinversetzen, was das für Abraham bedeutete, dass er seinen Sohn opfern sollte. Kann ich rein mental nicht so richtig nachvollziehen. Aber er geht hin. Er geht hin, 3 Tage Reise, nach 3 Tagen kommen sie an diesem Berg Moria an und er sagt zu seinen Knechten, bleibt hier, wir werden mal hingehen und Gott anbeten. Eine sehr interessante Geschichte. Er nimmt das Holz, lädt auf seinen Sohn auf. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, wie alt könnte hier Isaac sein. Was habt ihr so in den Büchern gelesen oder was ist eure Vorstellung so in etwa? 14, 15 Jahre? Legt man noch ein bisschen was drauf. Der ist garantiert mehr als 30. Warum? Weil dieses Wort Knabe bedeutete, bis er geheiratet hat. Und nur ein paar Kapitel weiter lesen wir, dass er geheiratet hat. Also ich schätze, er war ganz bestimmt mehr als 30 Jahre alt. Und dieser Mann Das war kein kleiner Jüngling, den wir uns so vorstellen von 14, 15 Jahren. Der fragt seinen Vater, wo ist denn das Lamm? Wo ist das Lamm? Was sagt Abraham? Und ich finde, er sagt nur eine einzige richtige Antwort. Gott wird sich das Lamm ersehen. Merkt ihr? Hier ist wieder die Verwirklichung, das, was Gott einmal vorgesehen hat. Und ich werde jetzt nicht in die Propheten hineingehen, sondern ich springe sofort jetzt in das Neue Testament. Wisst ihr die Antwort auf diese Frage? Gott wird sich das Lamm ersehen? Was war die Antwort von Johannes? Absolut klar. Kapitel 1, Johannesevangelium. Johannes erkennt und sagt, das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Da war der Schatten und hier ist jetzt die Geschichte, die mit unserer Geschichte verbindet. Das ist himmlische Perspektive. Das, was Gott einmal sagt, wird 100% wahr. Jesus als das Lamm Gottes auf dieser Erde. Ja? Dieses Lamm Gottes werden nicht viele anerkennen. Da wird nur ein ganz kleiner Haufen zurückbleiben. Ja, Gott versetzt die Geschichte in die Gegenwart. Aber das Lamm Gottes ist nicht nur in der Gegenwart zu sehen und zu spüren. Das Lamm Gottes beendet die Geschichte. Und ich wünsche mir, dass wenn ihr heute nach Hause kommt, ihr braucht nur eine halbe Stunde. Das ist von Kapitel 19 bis Kapitel 22 Offenbarung lesen. Und dann werdet ihr merken, dass das, was dazwischen steht, eigentlich aus der Offenbarung hinaus, müssen wir sagen, Kapitel 5 ist die Sicht auch einmal von oben nach unten. Das ist die Show. Da ist wieder das Lamm. Kapitel 5 Offenbarung. Welches Lamm? Das Lamm, das die Siegel brechen wird. Und Johannes sieht das Ganze und er sieht und man fragt, wer ist denn würdig, das Siegel zu brechen? Niemand. Aber könnt ihr euch vorstellen, da sitzen solche große Leute wie Mose, ne? Da ist Elia da, da sind die 24 Älteste, ich nehme mal an, die 24, die 12 Apostel und dann noch andere 12 aus den Stämmen Israel. Und die sitzen da und schauen und niemand. Und wer darf die Siegel brechen? Das Lamm. Merkt ihr, wie die Geschichte hier zu Ende geht? Aber die Geschichte kann nicht zu Ende gehen. Warum? Weil das Böse muss einmal bestraft werden. Und er öffnet die Siegel und das Lamm bestraft das Böse. Hier wird das Lamm Gottes etwas anders verstanden. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass wir als Menschen, Christenmenschen, wir bleiben in dieser Schau nicht stecken, sondern wir gucken, was auf dieser Erde geschieht. Aber merkt ihr, Johannes schaut nach oben. Es ist eine Sicht nach oben. Der Segen kommt runter. Ja, auch die Strafe. Aber als der Zorn vorbei ist, was geschieht dann? Dann kommt die Hochzeit, Kapitel 19. Und dann merken wir, dass das Lamm jetzt, ja, diese Geschichte mit der Erde beendet und eine Feier im Himmel wird. Und ich bin total überrascht, wie das herrlich geschieht. Und Johannes wird dort, wenn ich diese Texte lese, habe ich den Eindruck, dass Johannes keine Worte findet. Keine menschlichen Worte, einmal zu beschreiben, wie gut und wie schön es sein wird. Er beschreibt da eine Stadt mit goldenen Gassen. Aber habt ihr gemerkt, da wird kein Mensch sein, ja, der irgendwo in einer Ecke sich hinsetzt und von Gold mal abschürft. Nee. Aber habt ihr gemerkt, was für eine Beschreibung der Tore des Ganzen drumherum? Und ich merke, Johannes, die reichen wohl die menschlichen Worte nicht. Gibt es noch mehr? Ja, gibt es. Und das sagt er am Ende dieser, und das Lamm wird das Licht sein. Also als ich diesen Text las, habe ich gesagt, ja, das Lamm beendet hier die Geschichte. Es wird alles zu Ende gebracht und wir haben eine herrliche Zukunft mit dem Lamm Gottes zusammen. Es ist eine wunderbare Schau. Es ist eine wunderbare Geschichte. Ja, ich habe auch Wolfgang Gott gesagt, ich werde eine Kurzpredigt halten. Ich könnte hier, merkt ihr, ich habe genug Dampf, um noch mehr auszuführen. Aber ich will euch einfach mal mitgeben. Leute, alle Kinder Gottes sind hier eingeladen. Alle Kinder Gottes sind eingeladen. Unser Jesus Christus ist das Lamm, das für uns Menschen geschlachtet wurde. Und wir sind die Erlösten. Wir gehören zu dieser Stadt, die von Gott erbaut ist. Eine wunderbare Stadt, die man im Prinzip nicht mal richtig beschreiben oder sich vorstellen kann. Die gehört uns. Es gehört nur deswegen uns, weil wir Jesus als unseren Heiland, als das Lamm Gottes angenommen haben. Und das wünsche ich mir. Und jeder, der heute noch da ist und dieses Lamm noch nicht aus ihrem Heiland angenommen hat, wünsche ich mir, dass er heute Morgen, heute Abend das annimmt. Du hast eine super Zukunft. Jesus hat alles vorbereitet. Diese Stadt, von dem geträumt wird, das ist eine andere Stadt und die ist nicht vergleichbar mit unseren Wünschen und mit unseren Vorstellungen. Das ist eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und wir dürfen und wir sind eingeladen, in dieser Stadt zu wohnen. Habe Mut. Derjenige, der noch zu Jesus nicht gehört und Jesu als Lamm Gottes noch nicht verstanden hat, nimm dieses Angebot an. Danke. Amen.